Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcasts und wir sprechen heute, warum du vielleicht den falschen Sprit tankst oder eben nicht. Ja, gerade du, der jetzt gerade vielleicht beim Training diesen Podcast hörst, wirst nochmal heute ein bisschen was über Kohlenhydrate lernen, die Zusammensetzung und warum vielleicht nicht immer viel hilft viel oder noch mehr ist noch besser gilt, sondern die richtige Zusammensetzung auch entscheidend ist für deine Performance. Andernfalls kann es auch sein, dass du eine Performance Richtung Klo hinlegst, ja schon ein bisschen, ne?
Schwierig zu sagen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, man muss schon die richtigen Produkte richtig dosieren.
Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wann rennt man Richtung Klo? Das ist, glaube ich, bei mir jetzt
wo ist die Hürde?
Pauschal nicht zu beantworten. Da gibt es sicherlich so ein paar Faktoren, die ich da im Auge habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn du das machst, geht's in die Hose.
Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit erhöhst du bei einer hohen Dosierung von Isomaltulose, zwecksverträglich, also
bitte. Zum Beispiel. Das ist gar nicht so schlecht.
Gutes Experiment, obwohl ich auch sagen muss, dass ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, zwei meiner Athleten, ich sag mal nicht wissentlich, die wussten natürlich, dass Isomaltulose in den hohen Dosen vielleicht nicht ideal war, wussten aber nicht, dass es der Anteil von dem Kohlenhydratprodukt entsprechend sehr viel Isomaltulose war, haben das Ding auf 100 Gramm gedosiert, sind damit Rennen gefahren, sind nicht Richtung Klo gesprintet, kann ich sagen, aber hatten echt Probleme, weil sie echt Magenschmerzen hatten. Weil dieses Produkt auch nicht in diesen Mengen aufzunehmen ist.
Ja, jetzt hast du hier schon so das halblängste Intro der Welt gemacht.
Ich bin noch nicht fertig.
Du bist noch nicht fertig. wir sitzen diesmal eine halbe Stunde früher hier, würde ich behaupten, nachdem die letzte Folge, da habe ich hinaus schon ein bisschen die Müdigkeit gemerkt. Und du hast hier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein koffeinfreier Kaffee ist oder.
Das ist ein Decaf-Kaffee, genau, der mir so ein bisschen nochmal so meine. Rezeptoren für Koffein so ein bisschen nochmal verarschen soll, eigentlich nur geschmacklich, ob da die ähnlichen Effekte eintreten wie bei einem normalen Kaffee und hab den vorhin nur irgendwie die letzte halbe Stunde, als wir nochmal kurz diskutiert haben, komplett vergessen und ich muss sagen, er ist überraschend warm noch.
Ich wollte gerade sagen, kalter Decaf-Kaffee.
Nee, geht eigentlich noch. Ist okay. Ja, wir sitzen hier wieder noch in Mallorca in unserer schönen Hütte. Du hast nach dem letzten Mal angekündigt, dass wir einen Test mit dir machen. Mhm. Das können wir gleich nochmal kurz besprechen. Es ist renngeschehenmäßig noch einiges passiert. Und ich habe heute eine absolute Killer-Einheit gemacht. Plus, wir sprechen über Kohlenhydrate. Wir haben eine ziemlich volle Agenda. Wir müssen heute ein bisschen durchtackern.
Gib mal Gas. Womit fangen wir an?
Rein.
Fangen wir erstmal an mit dem, was ich da so getrieben habe. Wir haben es jetzt mal angekündigt. Ich wollte einen Stufentest im Randa fahren. Outdoor, Laktatmessgerät hatten wir dabei. Und es waren interessante Ergebnisse, ein bisschen so, wie ich das erwartet habe, teilweise ein bisschen extremer, als ich es sogar erwartet habe. Es war ganz cool, das mal ein Outdoor zu machen. Es erfordert ein bisschen logistischen Aufwand. Man muss die Stufenlänge halt länger wählen, damit man Steady State hat. Boah, und das Schwierigste ist tatsächlich das Pacing dieser Stufen.
Ja.
Wenn man auf Mallorca ist und es unfassbar windig ist.
Ja.
Weil das habe ich gemeint, ist noch viel schlimmer als eine Änderung der Steigung.
Ja, das kannst du so ein bisschen antizipieren.
Das kannst du so ein bisschen, ja, genau. Und außerdem zeigt das auch nochmal wieder, was es für einen aerodynamischen Effekt gibt. Ne? Also der Wind ändert sich, strömt dich anders an, strömt dich fester an. Auf einmal bist du viel, viel langsamer und du musst viel, viel mehr treten. Das heißt, du hast eine viel größere Range, wo du dann auch schalten musst. Und wenn du dann, ich habe angefangen mit einer 140 Watt Stufe.
Ich wollte gerade sagen, also gut, das war noch leicht Rückenwind, aber so viel zu Gegenwind, der dich bremst, eher im Gegenteil.
Ja, teils, teils. Auf jeden Fall ist es super schwierig gewesen, die Leistung zu halten. Ich glaube, es hat besser geklappt, als ich das während des Tests gedacht hätte. Und irgendwann kommen halt auch so Stufen, da geht's, finde ich. Und vor allem, also wenn die Leistung höher wird und wenn die Steigung konstanter ist, ging es ganz gut. Aber am Anfang so 140 Watt Stufe war ultra schwierig.
140 hast du 848 rausgemacht. Ist okay, haben wir entsprechend auch in der Kalkulation genutzt. Du bist mit dem 34er Schnitt gefahren. Es war ja auch leicht Rückenwind dabei. Ja, das war nicht ganz
ging
cool.
Ging leicht runter.
Ging leicht runter, genau. Standardabweichung deiner Leistungswerte um den Mittelwert von 148 lag bei 11 Watt. Das finde ich in Ordnung. Wenn ich mir Linie anschaue, sieht das sehr, sehr gut aus.
Mehr Zahlen und Details gibt es übrigens im Video, bevor wir das jetzt hier durchkauen und ihr Stift und Zettel nehmen müsst, um da mitzukommen. Wir haben ein Video für euch gemacht. Lukas ist die ganze Zeit, mit verschiedensten Kameras.
Ich bin die Ein-Mann-Kameraband.
Genau, umhergetingelt und hat dabei auch noch Laktat gemessen. Stufen waren 140 Watt. Was war das nächste? 140, 170?
170 hättest du fahren sollen, genau. 175 waren es. 200, 230, 260, 60, 290. Und hat er die 320 geschafft oder eben nicht?
Hat er sie geschafft, ja, vielleicht. Hat er irgendwie, war das noch irgendwie relevant? Weiß ich nicht. Gucken wir uns im Video an.
Habe ich mich gefreut, dich nochmal loszuschicken? Ja.
Wolltest du mich überreden, auch noch eine 350er zu fahren? Ja.
Habe ich auch gemacht. Hä? Verstehe das Problem nicht.
War eine coole Erfahrung. Ich glaube, es ist auch ein cooles Video draus geworden. Und die Auswertung seht ihr genau heute, wenn ihr das hört, ist das Ding live. Schaut da gerne mal vorbei. Wir haben hier relativ viele Videos gemacht auf Mallorca, haben die Zeit genutzt, auch mit unserem, wie heißt das Gerät nochmal?
Laktat Express.
Express, genau. Haben wir relativ viel lustige Sachen treiben können.
ja. Finde ich gut, dass du das halt lustig beschreibst.
Ja, ich fand es lustig. Ich finde es auch echt einfach spannend.
Ja.
So, weil der Körper doch tagesformmäßig ein bisschen schwankt und man kann so ein paar Sachen nochmal validieren. Was man da gerade treibt, okay, kann es dann auch anpassen, wenn man das nötige Wissen hat.
Genau.
Deswegen fand ich das ganz, ganz spannend. Also schaut da mal vorbei auf YouTube, was da gerade so passiert in Richtung mein Outdoor-Leistungstest. Da seht ihr dann alle Details.
Lennarts Schwelle verraten wir jetzt noch nicht.
Die hast du mir auch 3 Tage lang nicht verraten.
Hat er mir in den Ohren gelegt, Leute. Und, was ist jetzt meine Schwelle? Ist die jetzt 400 Watt? Guess what? Du bist die 400 Watt nicht gefahren.
Ja, weil ich war ja auch noch bei 320, bei 1,2 Millimol, Lukas.
Das kannst du ja hochrechnen.
Genau. Springen wir von meiner Testerei dahin, was noch passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Profi-News. Mhm. Heute, Aufnahmetag, Mittwoch. Lockere
Kurse, Tag.
Kurse.
Wie hast du es beschrieben gestern als Rennen, wo es im Finale eigentlich nur
kracht, ja.
Nur kracht.
Letztes Jahr, dieses Jahr auch.
Ja.
Also, dubioser Schultercheck, ich glaube von Ackermann, ich will jetzt hier niemanden irgendwie, wie heißt das?
Bashen,
fronten.
Fronten.
Aber der Check, den er da ohne böse Absicht eben, ich glaube, Timmerlier mitgibt, der dann den armen Jonas Rickert mit 12 Millimol Laktat von seinem Rad holt.
Oh Gott, das war so bitter. Guckt es euch an in der Helikopterperspektive. Jonas Rickert doch mal richtig schön von vorne gezogen. Echt nochmal so eine suizidale Führung von vorne gemacht fürs Finale. Geht raus, muss da irgendwo, du siehst ja, wie eine Flipperkugel, wird er von rechts nach links geschoben. Der kriegt schon 2 Schulterchecks vorher, überlebt es irgendwie. Dann ist die Sache fast bereinigt. Auf Position 12 rechnest du ja auch nicht damit. Und dann fliegt dann so ein Timmerlier von rechts rüber.
Na. Ja, unglücklich. Ich glaube auch, Jonas Rickert ist nicht derjenige, den man als seinen Feind haben möchte. Der ist irgendwie 6 Meter groß und wiegt 100 Kilo.
absolut korrekt. Hoffentlich
schaut er sich die Wiederholung nicht nochmal an und sieht, wo der Check herkam. auf jeden Fall typisches Finale, lockere Kurse. Dann auch der typische Sieger, ich glaube jetzt zum dritten Mal, gefährliches Halbwissen in Folge.
Ich glaube, das hatten sie auch gesagt, ja.
Ja, Timmerlier, der einfach verstanden hat, wie man diesen Sprint zu fahren hat.
Ja, du hast ihn gehackt, du hast ihn analysiert. Du hast ihn
genau das gleiche wie der andere legendäre Sprint in Steinfurt beim Abendrennen. So muss ich den auch mal fahren.
Also, Locke Cross in Steinfurt, auch viele Ähnlichkeiten.
Ist ein und dasselbe Ding eigentlich.
Auch vom
Prestige.
Vom Prestige, von der Gewichtung, der Leistungsklasse. Ja, finde ich gut.
Ja. Denn man sieht, Timmerlier weiß, dass er den Sprint früher beginnen muss als der Kopfsteinpflasteranstieg. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, es geht am Ende noch so ein bisschen hoch für 400 Meter, würde ich sagen. Mhm. Bis 400 Meter bis zur Ziellinie. Ich glaube, 600 Meter ist der Anstieg lang auf Kopfsteinpflaster. Und das sind so, lass es 3-4% sein, dass es auf jeden Fall nicht flach ist. Und man sieht im Sprint, er macht es jedes Jahr das Gleiche. Also ich glaube, der Sprint letztes Jahr sah genauso aus. Er tritt an ungefähr 25, 50 Meter vor, eher so 25.
Aber was ich super spannend finde, so kannst du sofort weitermachen. Hm? Er tritt aber an auf Positionen der Gruppe, liegen
ganz
auf,
hinten.
Ganz hinten, von 10 oder so.
Ja,
der nimmt da richtig so ein Zwift-Rennen. Das ist wie ein Zwift-Rennen.
In den Windschatten rein beschleunigen, dann mit Vollspeed, mit dem höchsten Speed eigentlich auf das Kopfsteinpflaster drauf fahren. Dann reißt er halt sofort so eine krasse Lücke und alle anderen, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die auch nochmal ineinander fahren. Also Philipsen und ich glaube Jakobsen ist es. Vor dem Kopfsteinpflaster, dadurch Schwung verlieren und er geht halt mit einem riesigen Geschwindigkeitsdelta in dieses Kopfsteinpflasterteil rein und dann müssen andere auf Kopfsteinpflaster leicht berghoch beschleunigen, Yes. No chance.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ich glaube, Konzoni fände mit vorne. Und da kommt ja.
Der sieht aus, als würde ich dagegen sprinten.
Ja, genau. Und der muss ja erstmal, logischerweise, was haben wir? Erstmal ein Geschwindigkeitsdelta von 3-4 km/h haben wir an der Stelle. Dann ist er schon im Vollspeed, im Vollsprint. Das heißt, Konzoni fährt von vorne, ja, aber der hat noch keine. Der hat noch 400, 500 Watt weniger auf dem Pedal wie gerade Timmelier. Das heißt, er muss erstmal dieses Geschwindigkeitsdelta aufholen. In der Zeit ist aber Timmelier schon diese 13 Meter weiter.
Der kommt auch mit einer viel höheren Frequenz da drauf.
Ja, genau.
Das heißt, es ist viel weniger Torque. So. Der Merlier hat da schon oder einfach eine Frequenz, die funktioniert.
Ja.
Und Konzoni denkt sich gerade so, boah, so richtig geil läuft der Gang nicht. Und du siehst es bei allen anderen auch. Das ist halt so ein richtiges Gestampfe. Und
versuch auch vom Kopfsteinpflaster bergauf zu beschleunigen.
Ja, es geht halt nicht. Deswegen ist es einfach super smart, wie er es gemacht hat.
Ja.
Und er macht das, glaube ich, immer so. Und er kommt halt da drauf und dann kann er halt auch schon wieder, der hört ja gefühlt nach. Der hört gefühlt 100 Meter vor.
Stimmt, du hast recht.
Der Sprint ist einfach verkürzt. So.
Genau, also, die ganze Balken des Sprints ist nach
vorne gerückt.
Nach vorne gerückt. Der fährt ja gar nicht bis zum Ziel.
Dann braucht
man denkt da 600 Meter vor Ziel, boah krass, wie weit ist der Weg? Ja, aber wenn du halt 200 Meter vor Ziel aufhören kannst.
Ist auch wieder ein kurzer Sprint, ja. Macht auch keinen Unterschied dann.
Stark, ja.
Das finde ich immer sehr beeindruckend. Wenn du siehst, so einige Fahrer, die gewinnen das Rennen 3-4 Mal hintereinander oder irgendein Rennen, dann siehst du, da gibt es schon noch so einen Hack und die haben das schon einfach kapiert, wie das funktioniert.
Ja, super spannend.
Man sagt ja, das liegt dem Fahrer. Ja, es liegt dem, aber wahrscheinlich steckt da halt schon ein bisschen mehr dahinter, als dass der einfach, oh, es funktioniert irgendwie. Ja, da steckt halt meistens auch eine gewisse Idee hinter.
Und man kann auch nicht sagen, dass Timmelier jetzt der beste Kopfsteinpflaster-Bergauf-Sprinter ist. Das wäre jetzt auch irgendwie vermessen, dann zu sagen, in dem Moment, dass man sagt,
ich glaub, der ist da schon sehr gut.
Klar, auf jeden Fall. Aber dass man sagen würde, ja, wegen der, weiß nicht, rohen Power, die da auf Kopfsteinpflaster-Berg hochknallt, ja, wahrscheinlich könnten die anderen Fahrer auch ähnliche Werte irgendwo erreichen, aber er schafft es halt daraus, dass mal Momentum mitnehmen, die größte Geschwindigkeit zu generieren in den richtigen Momenten.
Ja, genau, das kannst du so genauso sagen. Ich glaube auch, der gewinnt Sanremo. Ich weiß nicht, ob er fährt, aber würde ich jetzt mal hier.
Vage Behauptung, hast du mal so einen Sidekick gedroppt?
Ja, habe ich mir heute überlegt.
Okay.
Ich weiß aber gar nicht, ob der fährt. Ich check das mal lieber ab, bevor ich hier irgendjemanden als Sieger ausrufe, der gar nicht gewinnen kann. Das wäre dann noch schlechter als meine sonstigen Tipps.
Ich würde mich auf so einen Sicherheits-
Er fährt auch nicht. Was machen die denn da bei Quickstep? Der würde ja gewinnen. Ich finde, der kommt in letzter Zeit auch immer ganz passabel mit, wenn es leicht berghoch geht. Ich hätte mir vorstellen können, in der Form, in der jetzt ist auch so, was man bei UAE Tour gesehen hat, wo er mit den Platten da einfach ganz vorne reinfährt.
Mhm. Ja, dann stimmt.
Hätte ich mir gedacht, der Typ hat gerade so einen.
Der hat einen guten Schub.
Der hat einen großen Schub, der könnte das packen. Ansonsten Luke Lamperti, ein bisschen nachnominiert worden, glaube ich. Den kann man auch mal auf der Rechnung haben. Super junger Typ.
Ja.
Kommt aber, wie wir auch schon bei den anderen Rennen gesehen haben, hier Tour of Oman, auch bei so Ekel-Finish ganz gut mit an.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, der kann auch tatsächlich über den Podium mit drüber kommen.
Okay, mir fehlt bei meiner Sanremo ein Sicherheitstipp. Ich habe letztes Mal bei Strada gesagt, hier Pogacar gewinnt, war knapp, würde ich sagen.
Ja.
Knapp hatte ich recht. Mir fehlt bei Sanremo gerade so ein bisschen so eine Bank.
Ja, ich finde es immer, du machst immer diesen Sicherheitstipp und ich versuche dann irgendwie kreativ zu sein. Was macht denn der Pogacar? Der fährt auch wieder.
Ja.
Wird er es diesmal packen?
Ja, also, sag mal, das Tempo, also in Shape scheint er zu sein.
Ja.
Das Tempo, was sie letztes Jahr da haben, nochmal im Finale hochgeprügelt sind, war schon echt eine Ansage.
Mhm.
Wenn es dieses Jahr keinen gibt, der das direkt parieren kann, kann es ja sein, dass er es vielleicht wirklich schafft, am letzten Anstieg mal wegzukommen.
Ja, ich glaube ja immer noch, dass Tim Merlier gewinnt, aber
Tim Merlier gewinnt trotzdem?
Ja, der gewinnt trotzdem.
Okay.
Gut, wir sind abgedriftet. Das stand hier gar nicht auf unserer Agenda. Ist mir nur einfach eingefallen, dass das ja auch ist, das Rennen. Wollen wir noch über Tirreno Adriatico und Paris-Nizza sprechen?
Ja, bitte, weil du hast ein paar, hast mir gerade schon so halb gedroppt, so ein paar Trainingsfacts nicht vorbereitet, aber hast noch auf Lager in deiner Schublade, deiner historischen Fakten. Finde ich spannend.
McNulty versus Matteo Jorgensen kennen sich schon lange, die beiden sind, glaube ich, ein Jahr auseinander. Alter, McNulty ist, glaube ich, Jahrgang 98, Jorgensen ist Jahrgang 99. Beide kommen aus der amerikanischen Schule von Lux Cycling, gab es lange das Team, ist leider vor 2-3 Jahren, glaube ich, zugemacht worden. Und wurden beide vom gleichen Coach trainiert in der Jugend, von Barney King. Und damals konnte man halt schon sehen, es ist so typisch amerikanische Schule. So, wir wollen Base bilden, wir wollen Miles machen. McNulty, über das Training haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ähnlich sah es bei Jorgensen aus. Sehr viele lange Intervalle.
Auch immer im Kreis?
Der wohnt kommt aus Boise, Idaho. Hm. Ich glaube, da muss man nicht ganz so komisch in vier Ecken fahren wie in Carefree, Arizona, wo McNulty herkommt. Es war viel so im Bereich Sweet Spot. Hm. Oder tatsächlich auch, je nachdem, Zone 2.
Ja.
Passt natürlich auch wunderbar zu dem Team, wo McNulty jetzt fährt. Und bei Jorgensen finde ich es einfach sehr, sehr spannend, oder bei beiden, wie sie jetzt nach so ein paar Jahren der World Tour also mehr und mehr und mehr zünden. Du siehst, die Basis ist irgendwie gelegt worden und es wird jetzt irgendwie immer besser.
Ja, absolut. Ja, Jorgensen, keine Ahnung, hatte man schon irgendwie auf dem Schirm, dass er ein starker Fahrer ist, aber dass er in der Lage ist, jetzt so kontrolliert, dominant würde ich jetzt gar nicht sagen, aber so kontrolliert, so selbstsicher entsprechend eine Rundfahrt zu gewinnen.
Typisch Wismar-Liese-Bike-Effekt.
Ja, ja.
Ich gehe da hin, ich krieg 20 Watt mehr an der Schwelle.
Ja.
In allen Bereichen. Ja, okay, dann bin ich ab jetzt ein krasser Siegfahrer.
Ja.
Also es ist bei so vielen passiert. Attila Walter ist jetzt nicht der krasse Siegfahrer, aber letztes Walter Jahr haben die auch ein krasser Fahrer ist bei Estrada letztes Jahr auch richtig gut gefahren. Da war eigentlich nur das Problem, dass er und Tiesch Benot gegeneinander gefahren sind. Das war auch so ein bisschen
strange. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ja.
Aber viele, die da hingehen, auch ein Tratnik, der war auch sicherlich ein sehr guter Fahrer vorher. Aber da gibt es irgendwie nochmal den extra Schub.
Attila Walter ist nicht unbedingt der GC-Siegfahrer, aber wenn du den halt von vorne fahren lässt, ich weiß nicht, welcher Anstieg es war jetzt bei Paris-Nizza, wo, was war, 3-4%? Was
ist für ein ich glaube, Tirreno.
Tirreno ist ja gefahren, ja, genau. Als Launch-Vorbereitung stimmt für Vingegaard und der Ulte Buchs, der keine Aufgabe hatte. 3-4%, was hat der für einen Schub darauf?
Ja.
Die ist ja mit keine Ahnung, 30 km hochgeprügelt und hat das Ding einfach lang gezogen, das Feld auseinandergefahren, bis der rausging. Das dauerte ewig.
Ja, also stark. Der kommt schon gut berghoch und alles. Es hat viele Fahrer, die da hingegangen sind, haben einfach nur diesen Schub bekommen und ähnlich ist bei Matteo Jorgensen. Der hat einfach auch schon bei Movistar gezeigt, dass er den Motor hat. Und ich meine, wenn du dich bei Movistar so zeigen kannst,
ja, ist echt so.
No hate gegen das Team oder so.
Bringst du schon Talent mit?
Als Amerikaner bei Movistar muss ich auch erstmal durchbeißen. Ja. Ist auch ein schlaues Kerlchen, ein guter Typ. Deswegen freut es mich auch, dass er da so vorne reingefahren ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo das hingehen kann. Müsste jetzt auch mal nochmal Gewicht checken bei ihm und gucken, was ich glaube, was der so im GC auch mal abreißen kann. Aber es ist schon mal nicht schlecht, Paris-Nizza zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt so wieder, keine Ahnung, so salopp gesagt könnte man wieder sagen, okay, Jumbo hat wieder den nächsten, oder wie gesagt, wieder den nächsten Fahrer in der zweiten Reihe, der auch in der Lage ist zu gewinnen. Das haben wir nicht erst seit Sepp Kuss gesehen oder halt Vingegaard oder damals Roglic und hast nicht gesehen. Also das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Ja, Problem bei ihm ist halt nur, dass er auch sehr groß ist. Ne? Das ist auch bei McNulty, der ist auch relativ groß. Ich weiß nicht, ob der so groß ist wie Jorgensen, aber Jorgensen ist 1,90 Meter groß. Da kommst du auch gar nicht so richtig runter mit dem Gewicht, um dann halt so dieses schöne 63, 64 Kilo.
Seit Tom Dumoulin hat es keiner mehr geschafft, richtig. Ja, der schweren Bergfahrer.
Der alte Trecker.
Ja, das Leid der schweren Bergfahrer, der absolute Verbrauch der Energie auch, also vor allem um ähnliche Watt pro Kilo herzustellen, musst du absolut mehr leisten, ne, wenn du dann die 70 Kilo, 71 Kilo dann mitbringst. Und das kostet dich meiner Meinung nach wirklich, vielleicht in einem Szenario eine Woche, zwei Wochen und dann in der dritten Woche wird es dann schwierig, weil du einfach so viele Ressourcen nutzt. So, und das kannst du versuchen aufzufuttern, aber du wirst dich ja sukzessive durch diesen energetischen Umsatz verbrauchen, das ist Fakt. Ja. Und da wird wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht belehrt uns dieses Jahr das Gegenteil, ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren, aber da schafft es auch nicht, die Ketone, dann Antikatabolen-Prozess so herzustellen, dass ein Mitte oder Anfang 70 Kilo Bergfahrer drei Wochen performen kann.
Du tastest dich so langsam an das Thema ran, ne?
Herrlich, aber so auf leisen Pfoten.
Stoffwechseln, so genau, du tanzt um das Ding rum. Wollen wir noch über Tirreno Adriatico sprechen oder war das einfach zu langweilig?
Vingegaard hat ein ganz gutes Bein.
Ja, es ist halt schon, ich meine, Gran Camino ist jetzt mal so das eine, das kann man schon mal so gewinnen, das hat auch im letzten Jahr so gewonnen. Tirreno Adriatico war jetzt sehr dominant.
Ja.
Viel dazu sagen kann ich tatsächlich nicht.
Super schwer.
Er ist halt einfach auf einem ganz anderen Level unterwegs gewesen als alle anderen.
Auch in der Lage, haben wir gesagt, bei diesen Temperaturen so zu performen. Also ja. Man, sowieso kann er das. So, er kommt ja auch aus kälteren Temperaturen. Heißt nicht unbedingt, dass man es mal kann, aber sowas hilft natürlich auch. Er kann bei Kälte performen, er kann bei Hitze performen, bei der Tour, das wissen wir. Ja. Die Vorbereitung scheint wieder super funktioniert zu haben, weil auch wenn wir jetzt gerade noch im Frühjahr sind, auch andere Fahrer, die vorne mitfahren, sind gerade in sehr guter Verfassung. Und es ist nicht so, dass es einfach nur rausgespielt ist. Das heißt, irgendwas, was sie gemacht haben, hat schon super funktioniert. Und wenn die ähnliche Prozesse vielleicht wie Richtung Tour de France anschießen, dann werde ich nicht dran zweifeln, dass er bei der Tour wieder in komplett guter Form
ist. In guter Verfassung. Der kommt schon ganz gut berghoch bei der Tour dann, ne?
Würde wahrscheinlich. Du einfach mal selbst sagen. Wenn es ihm nicht gut ginge.
Ja.
Isaac Del Toro könnten wir kurz anreißen.
Ja, finde ich ein cooler Typ. Habe ich genau. Schon mal gesagt.
Ja, hast du schon mal gesagt. Wir wiederholen uns da auf jeden Fall, dass wir den cool finden. Jetzt hat bei Tirreno auch nochmal gesagt, ist ein cooler Typ.
Ich finde es ein bisschen komisch, dass er bei der ersten Bergetappe kam er von relativ weit hinten. Ist erst gedroppt worden und hat sich dann da alleine rangekämpft in die Gruppe von Ayuso und ist dann da halt die ganze Zeit Führung gefahren. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, was er auf der zweiten Bergetappe gemacht hat. Ich glaube, er war auf jeden Fall von Anfang an dabei, aber ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen Probleme mit dem im Feldfahren sein können bei ihm.
Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht mangelnde Erfahrung, wäre das eine Möglichkeit? Also Positionierung und so.
Kann sein. Ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen ist er halt jetzt nicht unbedingt schon seit 10 Jahren in so großen Feldern unterwegs. Ja, kann das ganz gut wettmachen, der fährt einfach an allen vorbei.
Das ist das Ding, ne? Und das ist, was wir schon mal gesagt haben, ne? Er ist in der Lage zu kompensieren, was ihm fehlt, wenn er nicht halt gut machen kann, sondern wenn er sich gut positioniert, ist er trotzdem in der Lage, halt sukzessive wieder nach vorne zu aulen und dann halt mit dabei zu sein.
Ist so ein ganz anderes Gefühl, als das, was ich kenne, wenn ich am Berg fahre, weil meistens am Berg bin ich so dieser Stein, der durchs Feld sackt.
Ich denke so, Leute, ich muss hier vorne rein, denn wenn wir alle Glück haben, komme ich auf letzte Posi, vielleicht mit ein bisschen Loch und kann es in der Abfahrt unter waghalsigen Kurvennamen
da hilft eigentlich auch kein Glück der Welt, aber es ist einfach so ein ganz anderes Gefühl und er muss ja das andere Gefühl haben, er muss so in der Reihe fahren und ich denke so, oh, da ist ja ein Loch aufgegangen, da fahre ich mal hin.
Ja.
So jedes Mal.
Dann muss ich.
Dann denkst du dir so, okay, krass, das ist eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Problemberg, das ist kein Problem.
Es ist für ihn wahrscheinlich dann die Erlösung. Stell dir mal vor, du bist Isaac Del Toro und fährst im Feld und denkst, boah, voilà, hier.
Wir wissen noch nicht, ob er das in
Feld gut
kann. Also wir unterstellen es ihm jetzt vielleicht an der Stelle mal für
diese Geschichte, macht das mehr Sinn.
Genau.
Fährt im Feld und vielleicht denkt sich, oh, okay, keine Ahnung, ein bisschen stressig, ein bisschen hektisch, alle wollen vorne rein. Und dann kommt dieser Anstieg, es geht langsam steil und denkst, endlich, jetzt komm, geht mal alle krachen.
Zur Ruhe.
Jetzt ist Ruhe, ich fahr vor. Oh, herrlich. Finde ich gut. Nee, damit hätten wir es abgerappt. Oder wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, ich glaube, wir haben eine Sache will ich noch sagen. Jedes Mal, wenn ich Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico gucke, komme ich völlig durcheinander mit diesen Startlisten. Aber dann denke ich mir so, was ist denn der eine nochmal im GC? Ah nee, das war ja Tirreno. Und dann denkst du wieder, also irgendwie finden diese zwei Rennen ja immer parallel statt und die werden so zu einem teilweise.
Ja, das stimmt.
Ich kann die nicht so richtig auseinanderhalten, wer jetzt gerade wo fährt.
Die fusionieren zu einer einzigen parallel laufenden einwöchigen Rundfahrt.
Genau, ist auf jeden Fall gut, man kann relativ viel Radsport gucken.
Und es ist auch total motivierend, sich bei dem Wetter, sich das Radsport anzugucken. Rennen zur Sonne war wirklich dünn. Das war wirklich auch wieder.
Das ist auch häufig so, finde ich. Paris-Nizza ist voll häufig so räudiges Wetter.
Maximal in Nizza vielleicht mal ganz kurz die Sonne, die sie dann aufreißt. Ah ja, okay. Aber das war auch dann, auch im Trainer, ne, als sie da durchs Tal gefahren sind, als sie das gemeinsam geguckt haben, boah, das war ja wirklich Depression, sein Vater.
Ja.
Da waren keine Blätter in den Bäumen, alles sah grau aus. Es war noch grauer als einfach grau.
Gab so ein Haus und dann musst du auch noch so einen Berg hochfahren.
Es ist kalt und dann zieht Wingard da vorne weg. Ach, ich weiß nicht.
Welche Runde findest du besser?
Eigentlich Paris-Nizza, ich weiß aber nicht wieso.
Ich finde die eigentlich auch ein bisschen besser. Irgendwie.
Auch mal ein tolles Finale.
Ich habe das Gefühl, früher war Tirreno ein bisschen anders oder Tirreno war ein bisschen anders. Es gab damals nicht so Bergankünfte, so schwere Etappen. Mhm. Dann war das so eher so ein Greg von Avermaet-Ding, so diese hügeligen Etappen, wo du halt schon noch so explosivere. Es war so ein bisschen besseres Build-up eigentlich für Mailand Sanremo.
Gönnen den. Hügeligen Fahrern doch die Ein-Wochen-Rundfahrt.
Genau.
Hey,
ja. Jetzt kommt dann Vingegaard hin und denkt so, ja, also ich würde jetzt nochmal hier 2 Etappensiege und GC mitnehmen, wenn keiner was dagegen hat.
Das ist echt so, nehme ich halt mit, ne? Ja, Tirreno Adriatico, mach wieder hügelig, bitte.
Ja. Gut, dann darfst du jetzt, hast du eine Überleitung ratgelegt, Lukas?
Wie diese Jungs brauchen auch wir Kohlenhydrate und da ist auch manchmal die Zusammensetzung ziemlich entscheidend. Okay.
Ich hätte noch eine. Früher bei Tirreno haben wir ja schon hier mal ein paar Mal gesagt, gab es diese legendären so 7 Stunden 41 Etappen,
ja,
wo ich letztens mal eine gesehen hatte. Und da braucht man natürlich Kohlenhydrate, sonst endet man so wie Sagan und Co., die dann so mit so Sprint von toten Männern am Ende diesen Etappensieg ausfahren. Und da hat sich natürlich relativ viel getan,
ja.
Thema Kohlenhydrate. Ich beschäftige mich aus beruflichen Gründen damit mehr. Und
ich aus privaten.
Du aus privaten und ich auch aus privaten. Vielleicht beschäftige ich mich beruflich damit, weil ich das privat auch gut finde. Auf jeden Fall ist es so, dass das Thema rückt deutlich mehr in den Mittelpunkt der Cycling-Gesellschaft,
ja,
und auch der Triathlon-Gesellschaft.
Ja.
Aber es ist auch wichtig, dass man dazu viel weiß, würde ich sagen. Dass man sich mit,
ja,
den verschiedenen Themen ein bisschen auseinandersetzt. Und da gibt es ein paar Mythen und es gibt unfassbar viele komplexe Themen, die wir versuchen wollen, hier so ein bisschen aufzuräumen, weil ich auch merke, dass es da in meinem Umfeld noch relativ viele Fragen gibt und ich auch selber weiß, dass das auch ein bisschen Arbeit braucht, sich da reinzufuchsen.
Absolut. Erstmal Kritik-Sandwich habe ich damals in der Uni gelernt und in der Schule, glaube ich, auch. Erst loben.
Jetzt kritisierst du die Kohlenhydrate.
Nee, die Community. Erst loben, dann machen wir ein klein bisschen Kritik und am Ende loben wir nochmal, okay? Loben würde ich jetzt von Anfang an. Erst einmal, ich finde es ja ziemlich geil, dass Fahrer und Fahrerinnen, Athleten, Athletinnen unterschiedlicher Sportarten sich mittlerweile beschäftigen, die hohe Kohlenhydrataufnahmerate mal umzusetzen. Das heißt, nicht nur irgendwie ein Riegel in der ganzen Ausfahrt zu futtern und irgendwie ist, je weniger ich esse, desto besser ist es, sondern ich durchweg, muss ich echt auch mal an meine eigenen Athleten loben, wirklich sehr häufig, wenn diese ein Kommentarfeld bei Training Peaks eintragen, wie viel Kohlenhydrate sie aufgenommen haben, ich wirklich denke, oh stark, das freut mich wirklich, wirklich sehr, gerade jetzt in Phasen von Trainingslagern, in intensiven Phasen. Ich habe das Gefühl, jetzt wirklich als ein bisschen anekdotisch, als Trainer von mehreren Athleten habe ich das Gefühl, dass all diejenigen, die es regelmäßig anwenden, wirklich, wirklich gute Fortschritte machen, teilweise Leistungsschübe machen, wie sie vielleicht unter Umständen Jahre vorher nicht erreichen konnten. Ich habe manche Athleten seit mittlerweile auch schon 4 Jahren, 5 Jahren,
ja,
und es hat jetzt mehr und mehr in den letzten 3, würde ich sagen, Fahrt aufgenommen, das ganze Game. Gut, dazwischen war noch Corona und so weiter. Das war auch alles ein bisschen hin und her. Aber ich weiß, dass ich mit einem Athleten deutliche Fortschritte gemacht habe, seitdem die Kohlenhydratversorgungsstrategie wirklich angepasst auf das Training besser funktioniert. Also erstmal vorweg, Lob da an der Stelle, freut mich sehr. Und ich finde es richtig nice, dass auch U17, U19 Sportler zu mir hinkommen und sagen, und für die ist das nichts Neues, dass man sagt, hau mal vielleicht mal 60, 70, 80 Gramm rein, du willst ein Rennen fahren, du willst hier performen, dann orientier dich mal an diesen Mengen. Finde ich nice.
Lasst Carbs in euer Leben.
Ja, genau.
Das ist schon mal gut. Und dann ist immer die Frage jetzt auch, und das ist das Wichtige, was gibt es da zu beachten? So, welches Verhältnis ist das Beste? Viel hilft viel. Ist das richtig?
Maximum ist dann das Beste.
Genau.
Also wenn die Leute schreiben, 120 Gramm, 150 Gramm habe ich aufgenommen.
Genau, ich habe es aufgenommen. So. Mhm. Wir haben uns mal tatsächlich ein bisschen vorbereitet, dass wir hier dass wir hier mal so ein bisschen durch die Agenda durchsteppen. Und ich finde, die erste wichtige Unterscheidung ist immer, wenn man mit Leuten spricht, so ein bisschen, wenn man über Kohlenhydrate spricht und Gramm, dann ist immer wichtig, pro Stunde und pro Flasche zu unterscheiden. Weil das wird manchmal irgendwie gleichgesetzt und dann kommt es zu Verwirrungen und auch zu Fehlern. Ist angepasst an das, was du vorhast, musst du halt schauen, wie viel Kohlenhydrate werde ich wahrscheinlich verbrauchen. Und demnach solltest du halt auch deine Kohlenhydratstrategie wählen. Und dann ist immer die Frage, wie setze ich das um? Setze ich das über Gels, Riegel, Getränke um? Und vor allem bei den Getränken ist es halt auch wichtig, dass man da nicht einfach wahllos irgendwas in die Flasche kippt. Und man kann auch nicht einfach sagen so, ja, ich hätte gerne jetzt 120 Gramm die Stunde, die ich aufnehmen möchte und ich packe die 120 Gramm alle in die Flasche.
Ja.
Und in die eine Flasche, das ist die einzige Flasche, die ich am Rad habe,
ja,
und möchte das aufnehmen. Du hast das schon mal hier ganz gut geschildert bei deinem Rund-um-Köln-Erlebnis.
Ja, ja.
Ich habe das tatsächlich noch gar nicht so ausgeprägt gemerkt, aber mich danach halt auch noch mehr damit beschäftigt, auch mal Robert gefragt, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist. Und dann kommen wir zum Thema der Osmolarität. Also Osmolarität, jetzt muss ich richtig zitieren, ist die Menge an gelösten Teilchen in einer Flüssigkeit.
Ja.
Gut, das unterschreibt schon mal der Spo-Student hier. Das ist schon mal ganz gut. Und die Menge an gelösten Teilchen in einer Flüssigkeit definiert dann auch, wie gut ich diese Teilchen aufnehmen kann.
Ja.
Also. Und da kann ich dich jetzt erstmal hier zitieren lassen, was es denn für Lösungen gibt. Es gibt drei Stück.
Richtig. Drei Verhältnisse, also Osmolarität, beschreibt quasi also die Menge gelöster Teilchen pro Volumeneinheit, also angegeben in Osmol pro Liter, also Teilchen pro Flüssigkeitsmenge. Und so unterscheiden sich auch verschiedene Zuckerarten, verschiedene Produkte untereinander. Deswegen ist zum Beispiel auch Cola nicht das ideale Sportgetränk oder sonstiges. Da können wir gleich nochmal genähern.
Nur deshalb.
Nur deshalb, genau. Sonst eigentlich super. Können wir im Detail nochmal drauf eingehen, weil Zucker ist nicht gleich Zucker und die Osmolarität ist ein wesentlicher Teil davon. Denn wir haben die drei Daseinsformen der Osmolarität. Zum einen hätten wir dann die Hypertone-Lösung,
ja.
Die Isotone-Lösung und die Hypotone-Lösung. Hypoton beschreibt eine geringere Teilchenmenge pro Flüssigkeit, also wenn du nur so ein paar Zuckerteilchen quasi in einer Flüssigkeit gibst, in Vergleich mit einer Vergleichsflüssigkeit. Das wäre zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, wenn wir es dann aufgenommen haben, dann später ins Blut übergeben wollen, wäre die Vergleichsflüssigkeit jetzt unsere Körperosmolarität. So, ja. Also im Vergleich zu dem. Die Isotone wäre die gleiche Teilchen pro Liter Menge wie die Referenzflüssigkeit. Und die Hypertone, das ist das, was wir ein bisschen weniger wollen oder das, was unangenehmer auf jeden Fall ist, das ist die zu viel Teilchen pro Volumeneinheit Flüssigkeit, das ist dann letztendlich bedarf es dort mehr Volumenflüssigkeit, also mehr Wasser zum Beispiel, um die Osmolarität wieder Isoton herzustellen, damit das Ganze auch aufgenommen werden kann im Körper.
Genau. So, und deswegen ist es wichtig, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Flüssigkeit anmischen mit Kohlenhydraten, dass wir wissen, was wir da tun. Es gibt verschiedene Maltodextrine, zum Beispiel Glucose, und es gibt Fructose und die haben eine unterschiedliche Osmolarität. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht so viel Fructose in eine 500 Milliliter Flasche packen, mit 500 Milliliter Wasser, wie ich das mit Maltodextrinen könnte. Weil die Osmolarität von Fructose nicht so gut ist im Vergleich zu den anderen. Das heißt, da ist es schon mal wichtig zu sehen, wenn ich auf Produkte schaue, mit welchen Produkten kann ich überhaupt was erreichen? Also kann ich mir überhaupt eine 120 Gramm Flasche auf 500 Milliliter anmischen? Sehr wahrscheinlich nicht. Einfach auch, weil in den meisten Fällen dann auch das funktioniert. Da sind zu viele Teilchen. Vor allem mit Fructose wird das sehr, sehr schwierig.
Genau. Du hast gerade schon angesprochen, das kannst du gleich mal weiter nochmal fortführen, warum Fructose und warum Maltodextrin, also als Kombination, dort versuchen wir, ich glaube, wir haben es schon sehr häufig in diesem Podcast genannt, aber jetzt gerade passt es super zum Thema, wir versuchen unterschiedliche Transporterenzyme in den Endothelzellen unseres Darms, das heißt, wir gehen mal einen Step back, wir nehmen die Flasche, wir trinken. So, diese Flüssigkeit wandert entlang der Speiseröhre in unseren Magen. Cool, haben wir aber noch nichts davon, wenn sie nicht weiter rennt, denn dann muss sie einmal weiter in den Darm. Und im Darm wird es dann über die Endothelzellen, also die Zellen an der Darmwand, aufgenommen, dann mit zwei Transporter. Und die übergeben quasi diese Kohlenhydratteilchen nachher ins Blut, da wollen wir sie haben. Und diese Transportergeschwindigkeit, die unterschiedlichen Transporter, die haben eine unterschiedliche Rate, wie sie Kohlenhydrate aufnehmen können.
Jetzt hast du das schon ein bisschen fancier gesagt als ich. Ich nenne jetzt mal die beiden Transporter. Es ist einmal der SGLT1 für die Glucose und der GLUT5 für die Fructose. Das heißt, das sind die beiden Kohlenhydrate, die wir da primär in das System aufnehmen wollen. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Türsteher.
Ja, da ist er wieder.
Sind zwei Türsteher, die haben jeweils einen Club. Da passen 60 Kohlenhydrate passen da rein. Also 60 Glucose und 60 Fructose. Und wenn das voll ist, dann ist es voll. Das heißt, rein rechnerisch gehen wir erstmal davon aus, beide Transporter können eine Menge von 60 Gramm pro Stunde aufnehmen. Also sprich 120 Gramm scheint so ein bisschen das Maximum zu sein. Wenn man, da gibt es einige Ansätze, wenn man Fructose zusätzlich zu Glucose gibt, dann ist auch der SGLT1 dazu in der Lage, wohl einen Ticken mehr als 60 Gramm aufzunehmen. Also Richtung 70 Gramm vielleicht sogar. Damit käme man tatsächlich auf 130 Gramm. Rein in der Theorie bei optimalen Bedingungen, weil das ist auch nochmal später ein recht wichtiger Faktor, die optimalen Bedingungen.
der eine Club schaut quasi zum Nachbarclub und sieht, oh, da rollen so viele Leute rein.
Die machen Umsatz.
Ja, die machen Umsatz. Dann, ach komm, du mit den Turnschuhen kommst auch nochmal rein. Komm. Genau. Warte, kurze Hose. Ach komm.
Ist doch egal. Genau. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen durch die gängigen Mischverhältnisse durch, weil das auch noch relevant ist und man hört es immer mal wieder. Es gibt so verschiedene Firmen, die haben verschiedene Mischverhältnisse. Und ich würde sagen, die meisten davon haben seine Daseinsberechtigung. Also wir fangen mal an mit dem Extremsten, würde ich sagen. Das ist das 1 zu 0,8er Verhältnis, also ein Anteil Glucose, 0,8 Fructose. Das ist sozusagen das, wo man in der Theorie vermutlich am meisten Kohlenhydrate aufnehmen kann, weil man kommt fast an dieses 1 zu 1 Verhältnis ran, um die beiden Transporter maximal auszureizen. Dann ist ein weiteres gängiges Mischverhältnis ein 2 zu 1er. Zwei Anteile Glucose, eine Fructose. Und dann geht es halt so weiter. Du hast die, ja.
Ich wollte es gerade einmal rechnerisch darlegen. Also wenn jetzt zum Beispiel 2 zu 1 Verhältnis heißt dann 60 Gramm über den SGLT1-Transporter und 30 Gramm über den Fructose-Transporter. Das ist einmal, wisst, zwei Teile zu jeweils einem Teil. Und das andere ist dann ein Teil zu 0,8. Ich kann jetzt gerade nicht 0,8.
Wir rechnen der Einfachheit halber mal so ein bisschen eher mit 1 zu 1, dann hast du halt irgendwie
60 von mir aus, ja.
Genau. Dann gibt es noch weitere Verhältnisse, die auch Sinn ergeben. Es gibt über 2 zu 1 hinaus, auch 3 zu 1, 4 zu 1 und 5 zu 1. Und das
ganz
ist,
kurz, ja. Welches jetzt? 5?
Das erstgenannte ist immer die Glucose, das zweitgenannte ist die Fructose. Und da ist halt die Frage, für wen macht welches Mischverhältnis Sinn? Und das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften. Es ist nicht für alle, hey, das 1 zu 0,8er ist das, wo ich am meisten aufnehmen kann, das soll ich nehmen. Das ist, hat definitiv eine Daseinsberechtigung, vor allem im Topsport für Leute mit einer sehr hohen absoluten Leistungsfähigkeit, aber auch gleichzeitig mit einer guten Toleranz von Fructose. Weil Fructose ist etwas, womit nicht jeder wirklich gut klarkommt. Ich zum Beispiel würde sagen, ich bin tendenziell ein bisschen sensibler für Fructose und reagiere da nicht ganz so gut drauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, bei der viele Leute ein bisschen empfindlicher sind.
Ja, genau. Es gibt so ein bisschen, es gibt eine Studie, die dieses 1 zu 0,8 Verhältnis nachweisen konnte, dass dies mit am effektivsten führt. Zum Beispiel, jetzt wie misst man das? Also du haust dann die Flüssigkeit rein mit 1 zu 0,8 Verhältnis und schaust dann nachher vor allem so ein bisschen auch den Substratstoffwechsel an. Und dann konnte man bei den Probanden sehen, dass der Kohlenhydratverbrauch entsprechend auch höher war bei maximalem Energieoutput. Das heißt, wir konnten schon sagen, okay, ich tanke den Motor und es kommt auf jeden Fall irgendwie PS an oder zumindest Geschwindigkeit, in dem Fall Energiestoffwechsel. Das ist, wie Lennart gerade aber schon sagte, teilweise sehr interindividuell und es gibt halt Athleten, Athletinnen, die durchaus das Gefühl, also schon Probleme haben, diese Fructose-Raten, diese Fructosemengen aufzunehmen. Und das kann sich unter anderem auch nochmal verändern innerhalb eines Trainings. Man kann da entweder das optimieren, dass man diesen Transporter auch zunehmend trainiert. Man kann aber auch das Gegenteil erfahren, dass wenn zu wenig Flüssigkeit zum Beispiel da ist oder zu wenig auch Natrium, die wiederum bei Glukoseaufnahme hilft, dass wiederum die ganze Flüssigkeit, die ganze Menge dann im Magen bleibt, wenn sie im Darm nicht weitergegeben wird am Blut und das Ganze quasi wie so ein Stau irgendwie entsteht im Magen und man das Gefühl hat, man kriegt das Ganze nicht ins System rein. Das heißt, es gibt dann nicht einmal die, auch wenn es in einer Studie nachgewiesen ist, dass es in dem Moment dann halt den Energiestoffwechsel erhöhen konnte und dadurch auch mehr Energiebereitstellung da war, gibt es trotzdem nicht das eine Rezept, was man immer anwenden kann. Deswegen muss man da, ich sag mal, verschiedene Strategien vielleicht wählen, um die sichere Bank der Performance nachher zu gewinnen.
Ja, genau. Was ich jetzt auch nochmal herausarbeiten möchte, ist so dieses ganze Thema, für wen ist was relevant? Und dafür habe ich mir einfach nochmal angeschaut und auch nochmal mit Robert gesprochen, der diese Sentiero-Software hat, von der wir häufiger schon mal sprechen. Ich habe mir einfach einige Beispiele durchkalkuliert, weil es kommt einfach auch darauf an, wie leistungsfähig seid ihr absolut. Also wenn ich jetzt ein sehr leistungsfähiger Fahrer oder eine leistungsfähige Fahrerin bin und auch dementsprechend einen hohen kalorischen Verbrauch habe.
Jorgensen
zum Beispiel, all die Jungs und Mädels, die in der World Tour aktiv sind. Art. Die schrubben richtig Kohlenhydrate durch.
Ja, vor allem die halt absolut richtig viel Leistung bringen. Wo wir bei ähnlichen Watt pro Kilo vielleicht wieder sind, ne, 5, 6 Watt pro Kilo, aber absolut dadurch halt generieren müssen, weil die halt natürlich dann Mitte 70 Kilo mitbringen.
Ich habe ein Beispiel mitgebracht, Fahrer oder Fahrerin mit einer 60er VO2 Max und einer 0,5er Rate. Da enden wir bei einer Schwelle von 257 Watt.
Das Gewicht, ich gesagt, hast du es gerade da stehen, oder?
Gewicht habe ich jetzt hier nicht stehen. Nee, das Gewicht bleibt in dem Beispiel einfach gleich,
okay,
damit wir es normieren können.
Dann machen wir es so. Entschuldigung nochmal, ich habe dich unterbrochen. Wie viel Watt Schwelle?
257 Watt Schwelle.
Ja.
Fährt der oder diejenige an der Schwelle für eine Stunde, haben wir einen Verbrauch von 224 Gramm Kohlenhydraten die Stunde. Switchen wir das Ganze mal rum auf eine 80er VO2 Max, also eine höhere Leistungsfähigkeit, gleichbleibende Rate, um irgendwie jetzt nicht irgendwie eine Veränderung in dem Shift hin zu den Kohlenhydraten oder in eine andere Richtung zu haben, haben wir eine Schwelle von 370 Watt und damit 321 Gramm Kohlenhydrate die Stunde. Da haben wir schon mal, was ist das? Knappe 100 Gramm Kohlenhydrate mehr pro Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schwellentraining absolviere als der Fahrer, ich nehme jetzt mal die männliche Form mit der 257er Schwelle, im Vergleich zu meinem Kollegen, der eine 370er Schwelle hat, muss der halt auch einfach deutlich mehr reinbringen in sein System. Dann ist es für ihn auch relevant, dass diese Kohlenhydrate, dass er viel aufnehmen kann. Für Fahrer 257 Watt Schwelle, der kann ein anderes Mischverhältnis zum Beispiel wählen als der andere Fahrer. Und wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Der kann ein anderes Mischverhältnis nehmen, genau. Und hat halt dadurch eine Möglichkeit, auch irgendwie Dinge zu vermeiden. Oder anders gesagt, dieser Fahrer sollte vielleicht zum Beispiel mit dem niedrigeren, der niedrigen absoluten Leistungsfähigkeit weniger Fructose konsumieren als derjenige mit der hohen. Weil es einfach dadurch, dass der Verbrauch höher ist, damit sichergestellt ist, dass die Fructose auch verbraucht wird. Weil das ist noch so ein Punkt, auf den müssen wir gleich mal eingehen. Was passiert denn, wenn da so ein bisschen was übrig bleibt? Du hast irgendwie zu viel zugeführt.
Genau, also erstmal so diese Grundannahme, dass erstmal die absolute Leistungsfähigkeit natürlich so ein bisschen den Verbrauch bestimmt. Das hast du gerade gut erklärt und zusammengefasst. Und dann letztendlich, dass wir auch als den Vorteil haben, dass die leichteren oder absolut leistungsschwächeren erst einmal in absoluten Wattzahlen, das kann ja Watt pro Kilo wieder ganz anders aussehen, aber dass diese halt nicht in der gezwungenermaßen in dieser Situation sein müssten, diese hohen Aufnahmeraten irgendwie im Rennen oder im Training zu provozieren, die dann durchaus nur funktionieren, wenn ich einen gewissen hohen Fructoseanteil habe. Das heißt, zum einen haben diese halt den Vorteil, dass sie ihre Leistungsfähigkeit oder ihre Kohlenhydrataufnahme, anders gesagt, Kohlenhydrataufnahme für sie energetisch mehr bedeutet als für einen Jorgensen, wir nehmen das Jorgensen Beispiel. Gleichzeitig könnte man auch andersrum sagen, ja, der Vorteil ist aber, du musst nicht immer Limit gehen. Und Limit ist auch nicht immer das Beste, weil Limit kann auch dazu führen, dass ihr das Rundum-Köln-Phänomen von mir habt, dass ihr das halt reinschmeißt und ihr kriegt das nicht verdaut. Und dann ist Limit nicht Leistung steigern, weil ich hätte mir auch ganz ehrlich praktischer, also an der Stelle nochmal mit einem Praxisbeispiel, die Distanz des Rennens mit 130 Kilometern, das war absolut nicht notwendig, sich eine 120 Gramm Race Cup Flasche oder zwei davon fertig zu machen, zu ballern mit zu wenig Flüssigkeit vorher. Das hätte ich auch ohne geschafft. Das hätte ich auch mit weniger geschafft, mit einer saferen Variante.
Genau. Da ist es aber ja auch hauptsächlich an der Flüssigkeit dann auch gescheitert.
Ja, klar.
Die Kohlenhydrate hättest du wahrscheinlich schon irgendwie reingekriegt. Aber die Flüssigkeit ist halt dann der entscheidende Faktor. Was man ein bisschen bedenken muss oder was halt auch was ist, was förderlich ist, man hat immer ein bisschen Flüssigkeit im System. Das heißt tendenziell, wenn es nicht perfekt ist von der Osmolarität, kann das auch durch die Flüssigkeit im Magen ein bisschen ausgeglichen werden. Es liegt ein bisschen daran, wie viel man vorher getrunken hat, wenn man zum Wettkampf oder zum Training unterwegs ist.
Da hatten wir ganz kurz, du hast gerade super analysiert eigentlich, diesen Vergleich, was du ganz am Anfang gesagt hattest. Kohlenhydrate pro Flasche und Kohlenhydrate pro Stunde.
Genau.
Ich habe Kohlenhydrate pro Stunde, habe ich beachtet, mit Vollgas.
Genau das, aber Kohlenhydrate pro Flasche nicht.
War nicht stimmig, genau. Und dann schmeiße ich mit Kian und Teamkollegen dann irgendwie meine 750 Gramm Carbs goldene Flasche, pure Gewicht, also die Flasche war schwer. Die schmeiße ich ihm entgegen, er gibt mir eine Wasserflasche und ich merke auf einmal, die Zündung läuft wieder, ich kann wieder fahren.
Genau. Und deswegen war es mir auch so wichtig, am Anfang das ein bisschen zu unterscheiden, weil viele Leute kippen einfach von egal welchem Produkt jetzt, dann die 120 Gramm in die Flasche und es wird nicht funktionieren, weil da zu viel Teilchen gelöst werden müssen in dieser Flüssigkeit.
Was wäre denn der Fall, wenn ich da die falsche Zusammensetzung mir mische, 120 Gramm reinschmeiße ins System, trainieren gehe, vielleicht nicht Magen-Darm-Probleme habe, was wären die negativen Aspekte davon?
Wie meinst du das jetzt genau?
Naja, also ich kann ja sagen, okay, ich von mir aus mache ich die 120 Gramm so in einem
Hit-Train. In einer 500 Milliliter Flasche.
In einer 500 Milliter Flasche. Ich schmeiße 120 Gramm rein und sage, ey Leute, ich habe 120 Gramm aufgenommen, ich bin der Beste. Was sind denn die Nachteile davon?
Kommt darauf an, was das für Mischverhältnis ist. Mhm. Wenn du 120 Gramm Glucose, das ist jetzt auch der nächste Punkt, der eigentlich sehr relevant ist, 120 Gramm Glucose da drin hast, und die nicht gebraucht werden oder erstmal die nicht absorbiert werden würden, dann wäre das erstmal nicht weiter tragisch. Also das wird dann nach und nach über die Transporter, wenn die 60 Gramm durchgelaufen sind in einer Stunde, dann können sie halt in der nächsten Stunde auch nochmal 60 Gramm durchlaufen. Mhm. Beziehungsweise es geht aber auch generell ja nur, wenn dann auch Flüssigkeit nachgeführt wird.
Ja.
Ich kann dir jetzt nicht beschreiben, wie das, weil ich schon mal gesagt habe, ich hatte das Gefühl selber noch nicht so, mhm. aber du hast das Gefühl ja schon eher gehabt, so ja. da ist irgendwie was im Magen, aber es kommt nicht so richtig an. Was aber nochmal ein anderer Punkt ist, den ich noch viel wichtiger finde, ist, nehmen wir an, wir overfuelen generell auch mit dem richtigen Mischverhältnis, weil das ist das, nehmen wir an, man hat es richtig gemacht und man hat irgendwie eine Mischung von 1 zu 0,8 drin und man hat gar nicht so viel gebraucht und da liegt jetzt zum Beispiel Fructose und Glucose noch rum, überflüssig gewesen. Ja. Dann ist es mit der Glucose eigentlich gar nicht so tragisch, weil die Glucose wird tendenziell eher dafür genutzt, Muskelglykogen wieder aufzufüllen. Also wenn da irgendwas fehlt, wird das nachgeschoben, alles klar. Was mit der Fructose allerdings passiert, ist so ein bisschen, ich sag's mal, gefährlicher und das ist auch ganz in ganz vielen Blogs von Jolkenrupp auf mysportscience.com, ist eine sehr, sehr gute Seite, kann man das nachlesen. Mhm. Fructose wird tendenziell eher in der Leber in Fett umgewandelt. Das heißt, das, was halt überflüssig da liegt,
ja.
und nicht gebraucht wird, beim Overfuelen, kann halt auch einen negativen Effekt haben. Deswegen ist mit der Fructose aus meiner Sicht, muss man ein bisschen vorsichtig sein, vor allem, wenn man halt absolut eine niedrigere Leistungsfähigkeit hat, weil das möchtest du eigentlich nicht über haben in deinem System. Mhm. Tendenziell sind deswegen für weniger absolut leistungsfähige Fahrer und Fahrerinnen Produkte im Mischverhältnis von 2:1 oder auch 3:1, sogar 4:1, ein bisschen empfehlenswerter, weil man kann halt weniger falsch machen.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es auch so, dass diese Leute weniger Kohlenhydrate brauchen. Also die brauchen nicht 120 Gramm, sondern die brauchen tendenziell eher mal so 70 bis 90 Gramm,
ja.
um das zu decken, was sie da tun.
Also du, 62 Kilo Athlet, Athletin, die gerade zuhört, ein 1 zu 0,8 Produkt, 120 Gramm in deinem Fatmax Sweetspot Training ist drüber.
Ist wahrscheinlich drüber, genau. Ja. Und das ist das, was einfach auch wichtig ist. Es gibt oftmals so dieses Gefühl, ey, das ist die beste Formel oder weil man damit am meisten aufnehmen kann.
Ja, ja.
Aber es ist gar nicht so der Fall, dass das für die meisten Leute relevant ist. Das ist wirklich hauptsächlich für Topsport in der hohen absoluten Leistungsfähigkeit relevant. Und nicht so sehr für uns andere Leute, sage ich mal. Ich beziehe mich damit ein. Es ist definitiv so, dass man mit 2:1 dann ein bisschen besser unterwegs ist.
Es ist halt, wie du gerade sagst, ne, wir können risikoärmer unterwegs sein, wenn wir das richtige Verhältnis halt mischen. Und gleichzeitig kann es wirklich sein, dass Overfueling existiert, auch bei entsprechender Intensität, die gefahren wird. Und was ich dann auch sagen möchte, jetzt könnte man auch vielleicht irgendwie umgekehrt sagen, aber warte mal, dann habe ich halt zu viel Kohlenhydrate, ja, da fahre ich halt intensiver. Ja, aber es geht nicht nur darum, im Training die Kohlenhydratverbrauchsrate gegen die Aufnahmerate abzuwägen und dann halt das Maximum zu fahren. Das ist ja auch gerne mal irgendwie so, ja, dann fahre ich halt, ich kann ja fuelen, ich fahre halt dann so, wie ich dann 120 Gramm verbrauche.
Ja, aber das ist ja auch, genau, dann würde man ja einfach nur, weil man zu viel Kohlenhydrate reinkippt, sagen, dass man seinen Trainingsinhalt ändert.
Ja, genau.
Wegen der Kohlenhydrate.
Die Zone, wegen der Kohlenhydrate, genau. Und das ist ja auch nicht so.
Die Ausrede hast du noch nie gehört, oder? Hey Coach, yo, ich habe mein Lit-Training heute nicht einhalten können oder beim Fatmax
bin ich früher gefahren,
weil ich außersehen ein 1 zu 0,8er Produkt genommen habe bei meiner 220er-Schwelle.
Nee, aber ich habe, das ist schon häufiger gehört, die Intention, dass Athleten sagen, dass sie sehr viel Fatmax ja fahren könnten, wenn sie diesen Verbrauch einfach aufrecht halten.
Mhm.
Zum Teil ist Fatmax jetzt nicht schlimm und Fatmax bzw. Zone-2-Training, je nachdem, wie man es definiert, ja auch sehr gut für Anpassung aerober Prozesse. Wir hatten heute nochmal über Inigo Samilans Blog gesprochen, wir zwei. Sehr, sehr spannend, auch da nochmal auf jeden Fall reinschauen. Das ist ziemlich cool, was er da beschreibt. Und ja, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass absolut leistungsstarke Fahrer dann ein bisschen aufpassen müssen mit Fatmax-Training, weil es energetisch auch viel Umsatz ist.
Ja.
Generell einfach kalorisch, nicht einfach nur mit Kohlenhydraten aufzuwiegen. Und dann habe ich auch schon häufiger gehört, ja, da kann ich ja irgendwie meine 2-3 Stunden Fatmax, also diese Erlaubnis zu Standgas fahren, wenn ich ja dann meinen 105 Gramm gedeckt bekomme. So, und das finde ich auch halt vage.
Genau, es ist aber auch wichtig zu sagen, diese 1 zu 0,8er Produkte haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Genau. Klar. Für den Fall, den du gerade besprochen hast, wenn wir jemanden haben, der recht viel umsetzt, der braucht auch recht viel. Wichtig ist halt einfach nur, dass man nicht overfuelt. Und wenn man overfuelt, dann tendenziell eher wäre es besser, mit einem Produkt zu haben, wo mehr Glukose da ist, anstatt Fructose, um diese, ich glaube, der Begriff ist die Fettleber zu vermeiden.
Schönes Wort.
Lest euch da wirklich nochmal die, auch die Blog-Einträge, wie gesagt, von Jörg und Rupp durch, die sind recht gut zu den verschiedenen Themen. Und dann gibt es da auch nochmal so eine generelle Empfehlung, was so die besten Verhältnisse im Vergleich zu den angepeilten Kohlenhydrataufnahmemengen sind. Und der unterscheidet da zwischen 30, 60, 90 und 120 Gramm Kohlenhydraten und geht dann da an der Skala durch und sagt so, okay, wie sollte das Missverhältnis aussehen? Und er sagt so, zwischen 30 und 60 Gramm, was ja auch vollkommen logisch ist, ist fast jedes Mischverhältnis in Ordnung zwischen Glukose, klar. Wenn du nur von Glukose und Fructose sprichst.
Ja.
Weil du kannst auch etwa 60 Gramm Glukose nehmen, also ein, ja,
doch, ein
1:0 Verhältnis und dann läuft das. So, wenn du über die 60 rüber hinaus willst, musst du anfangen, Fructose zuzugeben. Und tendenziell kommt er zu dem Schluss, dass für alles bis, wenn man es hier in der Skala richtig lesen kann, 100, 110 Gramm sogar die das 2:1 das Beste ist. Und das 120er halt, das 1:0,8 dann so ab 110, 120 Gramm relevant wird. Was aber auch nochmal wichtig ist für alle Leute, die sagen, ich habe so und so viel Gramm aufgenommen, ist, dass man beachtet, dass die Aufnahme auch stark reduziert ist durch verschiedene Faktoren. Also zum einen Hitze ist ein ganz großer Hämmer von Kohlenhydrataufnahme. Das heißt,
wo wir wieder beim Thema der Flüssigkeitsteilchenverhältnisse sind.
Genau, zum Beispiel das. Hitze, Anstrengung ist Intensität, ist manchmal ein Hämmer. Höhe kann ein Problem werden. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die von diesem extremen Pol von 120 Gramm die Stunde da wieder was wegnehmen und dass man tendenziell bei den meisten Fällen auch eher so bei 80, 90 Gramm bleibt. Das ist so eine sichere Bank und es gibt viele Pro-Teams, die sagen deshalb auch, wir gehen gar nicht auf 120, 130, 140 Gramm, weil das wird eh nicht klappen, das bleibt halt eher liegen. Das heißt, die meisten Pro-Teams versuchen tatsächlich zwischen 80 und 100 Gramm am Ende anzupeilen.
Ja, Bora hat es ja, oder beziehungsweise im Blogartikel steht es ja auch nochmal ganz gut zusammengefasst. Da hast du auch mal gesagt, die rechnen in Units, finde ich ganz cool eigentlich, in Einheiten. Also eine Einheit sind 40 Gramm Kohlenhydrate. Und dann hast du bei normalen Etappen 2 Units, bei schweren Etappen 2 bis 3 Units. Also wir reden von 80 Gramm. Und nur bei Schwerstetappen 2 bis 3, also 80 bis 100 oder 120 dann halt bei Top-Sportlern. Und mit so einer 2-Unit-Einheit, das ist schon sehr, sehr cool zu rechnen, weil du hast, wir hatten davon besprochen, die Gels haben 40 Gramm, also jetzt die vom Ministry in dem Moment, es gibt auch andere Produkte, die, aber da muss man nur drauf schauen, bitte wirklich drauf schauen, weil es gibt manche Gels, die haben 20 Gramm, das heißt theoretisch müsste man, also Gels anderer Marken, manche haben 35 oder 30 Gramm, das bedeutet, man müsste diese Units, wenn man das in Units rechnen möchte für sich, ein bisschen umrechnen, gleichzeitig kann man auch mal auf die Riegel schauen, was habe ich da eigentlich, wenn ich jetzt 40 Gramm, also eine Unit für 40 Gramm aus einem anderen Riegelprodukt halt nehmen möchte, das 20 Gramm Kohlenhydrate enthält, sind das 2 Riegel.
Ja.
So, dass man einfach sich zusammenbastelt, was man pro Stunde aufnehmen müsste oder verbrauchen würde, um dann ein Gefühl zu bekommen.
Genau. Und wie du hast gerade schon ein paar andere Hersteller genannt, also Never Second rechnet zum Beispiel, glaube ich, eher in 30er Einheiten, ja, 30, genau. 60, 90. Und auch da schaut euch einfach mal an, was haben denn die verschiedenen Hersteller für Mischverhältnisse. Die meisten geben es an. Man hat zum Beispiel Morton, die haben, glaube ich, nur ein 1:0,8 Verhältnis, also das ist deren Mischverhältnis. Dann gibt es verschiedene andere Marken, wie auch Amax, die haben ein 2:1 Verhältnis, auch eine 1:0,8er Serie, das gleiche mit SAS, auch 2:1 und 1:0,8. Wie bei Ministry haben eine 2:1 Verhältnis in den meisten Produkten. Wir haben auch Produkte, die sogar ein bisschen höher, also Richtung 3:1:4:1 gehen, aber werden auch in Zukunft eine 1:0,8er Serie haben, weil, wie gesagt, ich finde es relevant für einige Fälle und für die Leute, die es brauchen. Ich persönlich würde aber eher sagen, die meisten Leute kommen mit 60 bis 90 Gramm wunderbar aus, die meisten Fälle. Und da ist es einfach, ist aus meiner Sicht ein 2:1 Verhältnis ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Einfach weil man auch weniger Gefahr läuft, vielleicht Fructose übrig zu haben und am Ende dieses Problem dann zu haben, dass man sagt, die ist nicht gebraucht worden und in Fett umgewandelt worden, weil das ist ja nicht das, was man erreichen möchte mit der ganzen Geschichte. Ja,
im schlimmsten Fall halt irgendwie auch nicht Aufnahmerate mehr möglich ist durch manche Konzentrationsverhältnisse vielleicht, die halt pro Flasche dann falsch gelöst sind.
Ja, würde ich gerade sagen, worst case, du schüttest dir irgendwie auf 200 Gramm dosierte Flasche im 1:0,8er Verhältnis rein, kannst du nicht aufnehmen wegen der Flüssigkeit und dann ist dein Exercise fertig. Und
Ja, vor allem halt, wenn sowas im Wettkampf passiert. Das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber den Spatz nicht getroffen. So, das ist halt irgendwie, das ist dann halt doof. Ich hatte doch mal erzählt, dass ich im Ultrarennen angefangen habe, das Race Cup pur zu trinken. Das war ja auch der Praktikabilitätshalber irgendwie gemacht, weil ich das nicht mehr umfüllen konnte und wollte und mehr auf Wasser setzen wollte, geschmacklich. Ja. Ich sag mal so, das ging, aber immer im Hinterkopf, dass ich sehr viel Wasser drauf trinken musste. Und das Problem an der Stelle war, ich hatte angefangen, auch ein bisschen in Units zu rechnen. Und spätestens, wenn du aus der Race Cup Flasche pur säufst,
dann ist das Unit-System-Geschichte.
Komplett alles hin, weil da weißt du gar nichts mehr. Das war, könnte jetzt ungefähr ein halbes Gel gewesen sein, was ich jetzt hier probiert habe.
Ja, da ist schon relativ viel drin. Wenn du so einen dicken Schluck Race Cup nimmst, who knows, wie viel das am Ende an Gramm
ist. Ja, genau. Also ein dicker Schluck Race Cup ist, glaube ich, ohne Scheiße, könnte 60 Gramm sein, die du nimmst.
Ich glaube, über dieses ganze Thema Kohlenhydrate, und wir haben noch so ein paar Sachen auf der Agenda. Ich habe es gerade noch nicht auf die Uhr geschaut, aber da gibt es noch ganz viele weitere Punkte, die man definitiv nennen sollte. Ich habe noch was generell zum Thema Fueling. Was ich ganz interessant fand, was ich aus einem anderen Podcast gehört habe, weil wir es, glaube ich, hier noch nicht erklärt haben, warum denn das Essen auf dem Rad auch so wichtig ist für Gewichtsmanagement. Das ist, ich fand es einfach super interessant, als ich das gehört habe, deswegen wollte ich es hier nochmal teilen, weil es gibt Muskelglykogenspeicher und Leberglykogenspeicher. Und die Muskelglykogenspeicher fahren wir leer, wenn wir Fahrrad fahren, laufen, was auch immer machen. Und die wollen wir möglichst schonen. Das Problem ist, wenn die Muskelglykogenspeicher langsam leer gehen, dann sagt der Muskel so, ey, Leber, hast du noch was?
Bruder,
geh mal. Oder kannst du mal noch so ein bisschen hier so ein paar Gramm schieben? Dann fangen wir an, das Leberglykogen zu verbrauchen. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn wir jetzt nicht genug zuführen und wir das Muskelglykogen leer ziehen, dann wird das Leberglykogen leer und das Leberglykogen ist aber eher dafür da, auch das Gehirn zu versorgen. Dann fängt das Gehirn an zu schreien und sagt so, ey Bruder, hier läuft irgendwas nicht, wir kriegen jetzt zu wenig Nachschub. Sorg mal dafür, wir brauchen Futter. Und dann kommst du nach Hause, hast dich völlig leer gefahren und du kriegst halt die ganze Zeit gesagt so, Alarm, Leberglykogen, wir brauchen mehr.
Da kann ich ja eingrätschen, weil viele von euch Fahrern und Fahrerinnen und wir selber auch kennen das Gefühl, wenn schon auf dem Bike, wenn du an nichts anderes mehr denken kannst als gleich essen, essen, ich muss essen,
essen, Pizza, Spaghetti.
Das Gehirn sagt dir schon, dass in dem Moment, Attacke, hier ist Leberglykogen zu wenig, ich kriege den Blutzuckerspiegel nicht gehalten, ich als Hauptsteuerungszentrale habe zu wenig
der
Energie.
Der Chef
braucht Energie. Da ist mir egal, was die Abteilung da unten hier verbrennt.
Genau.
Dann stampfen wir alles ein.
Wir halten jetzt an, wir fressen jetzt. Ja. So, dann fressen wir den ganzen Kühlschrank leer. Und das Problem ist, als allererstes wird dann normalerweise das Muskelglykogen bedient. So, das heißt, bis dann am Ende das Leberglykogen wieder aufgefüllt wird, sendet da aber trotzdem jemand
Essen. Das hab ich noch nie gespürt.
Genau, das ist dieses typische, ich habe das so häufig gehabt früher, dass ich dann alles reingestopft habe und irgendwann habe ich da gedacht, so, wie ging denn das eigentlich?
Ja.
Und das sind diese Heißhungerattacken.
Ja.
Und dann erstmal sekundär wird das Leberglykogen dann wieder aufgefüllt, dann stoppt dieser Alarmschrei. Und erst dann ist sozusagen das Sättigungsgefühl da.
Du hast dich quasi post-ride overfueled.
Ja, ich habe das jetzt mal, genau, ich habe das mal überlegt, wie das ist. Wir haben zu Hause auch so ein Thermostat. Oder wenn du so ein Thermostat hast, wo du dran drehst, aber der Sensor ist irgendwie so beim offenen Fenster.
Ist echt so.
Und dann drehst du die Heizung so auf 20 Grad und dann hackt das da aber die ganze Zeit hoch. Und so ist es halt auch mit dieser Fehlkopplung so ein bisschen.
Rückkopplung, ja. Ganz einen Schritt weiter möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen, weil es nochmal in dieser Thematik, wenn die Leute uns jetzt folgen konnten, kann ich jetzt direkt versuchen, diesen Zug mit zu dem draufzuspringen und nochmal weiterzufahren in eine Station. Zitat Inigo Samilan in einem Podcast, weshalb seiner Meinung nach zum Beispiel Zone-2-Training ganz gut funktioniert oder der aerobe Anteil, das Lit-Training gut funktioniert, dass die Zeit in der hochintensiven Zone zu sammeln durch verschiedene, nicht nur durch Faserrekrutierung, auch vor allem durch den Kohlenhydratverbrauch chronisch über mehrere Tage, Wochen hinweg, Monate hinweg dazu führen kann, dass wenn man immer wieder diese leeren Zustände hat, immer wieder dieses Underfueling, immer wieder so leer fährt, dass das Gehirn auch anfängt, die Glykolyse Glycolysis Breakdown, also dieses Aufbrechen der Glykogenvorräte im Muskel auch einzudämmen, im Sinne von quasi, okay, wenn das immer wieder der Fall ist, hier gerade, dass ich immer leer laufe, dass der Chef immer leer läuft, dann fahren wir die Abteilung hier runter an der Stelle. Und das sind die ersten Anzeichen von Overreaching, beziehungsweise halt Overtraining. Also ein chronisches Energiedefizit, ein chronisches Kohlenhydratdefizit und Underfueling sorgt auch für chronische Leistungsminderung, weshalb man irgendwann in der Lage nicht mehr ist, halt nochmal anaerob zu performen, weil natürlich nur da die Kohlenhydrate auf jeden Fall relevant sind und man halt diesen den Fast-Twitch-Motor, die schnell zuckenden Fasern, den Turbomotor nur nicht anders zünden kann.
Ja, ist ganz interessant, wie das alles zusammenhängt und es bildet sich immer so ein klares Bild. Und ich fand das einfach sehr, sehr interessant, jetzt auch nochmal zu erklären, zu haben. Wir sagen ja immer, esst auf dem Rad, dann esst ihr danach weniger, dann habt ihr weniger Heißhungerattacken. Das war nochmal so ein bisschen auch die Erklärung, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Und, sehr, sehr cool mit dem Temperatursensor, finde ich gut.
Hm? Ja.
Finde ich sehr, sehr anschauliches Beispiel.
Fassen wir jetzt nochmal zusammen oder hast du noch Punkte, die du gerne besprechen würdest? Schüttelt den Kopf, sieht auch ein bisschen müde aus, wird, glaube ich, schlafen gehen hier. Dann fasse ich nochmal zusammen. Also, wichtig ist, schaut, dass ihr vorgemischte Produkte habt. Dementsprechend ist die Osmolarität angepasst an eine 500 ml Flasche. Bei uns, wie gesagt, Fast Cup ist das Getränk, was wir mit 40 Gramm auf 500 ml dosieren. Power Cup ist das Getränk, was wir mit 80 Gramm auf 500 ml dosieren. Das heißt, da alle Teile, Salz, was auch immer alles drin ist, passt halt dann gut, dass es aufgenommen werden kann. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn man selber mischt. Da muss man halt dann schauen, dass man da vielleicht irgendwo eine Formel herkriegt, die funktioniert, aber es ist tatsächlich sehr, sehr tricky und man kann es auch gar nicht so einfach messen, ob man da jetzt eine Lösung hergestellt hat, die wirklich funktioniert. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kippt man was rein und dann ist man immer darauf angewiesen, okay, wie viel Flüssigkeit habe ich halt im Körper gehabt? Habe ich nicht genug Flüssigkeit, habe ich Mischverhältnis nicht getroffen, schütte ich da was rein, was halt am Ende die Aufnahme deutlich reduziert.
Man kann an der Stelle vielleicht so ein bisschen deswegen einrätschen, vor dem Rennen, wenn man nicht in der Lage ist, während des Rennens, wenn nicht sicher ist, ob man die Flüssigkeitsmengen aufrechthalten kann, vielleicht nochmal so eine Water-Speicherung machen, also Water-Fueling, also noch ein paar Schlücke Wasser, eine Flasche Wasser vorher trinken.
Passt nur auf, dass ihr da nicht zu viel pinkeln müsst.
Ja, das ist ein Problem. Das ist nochmal Wasser vorher trinken vorm Start, hilft eigentlich wie eine Art Wasserspeicher, um eine potenzielle Hypertonie zu vermeiden, also sprich dann direkt die Kohlenhydrate in eine Umgebung zu werfen, wo mehr Flüssigkeit, mehr Wasser drin ist.
Ja, genau. So, das ist so das Thema Osmolarität, was nochmal jetzt zusammengefasst wurde. Dann ganz wichtig, es gibt verschiedene Kohlenhydrat-Mischverhältnisse. Die Angabe ist immer Glucose, Fructose von 1 zu 0,8, 2 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1, was auch immer. Für tendenziell leichtere oder nicht so leistungsfähige Fahrerinnen und Fahrer absolut gesehen. Für die meisten, die hier auch zuhören, sind 2 zu 1er Verhältnisse oder höher das wahrscheinlich richtige Maß. Für alle, die eine sehr, sehr hohe absolute Leistungsfähigkeit haben und eine gute Fructosetoleranz, sind wahrscheinlich die 1 zu 0,8er Produkte das Produkt, was am besten funktioniert für die Phasen, wo man viel aufnehmen will.
Mm, ja.
Also auch für das High-Intensity-Training, das Schwellentraining, den Wettkampf.
Ja.
Vielleicht auch noch so ein Two-Training. Darunter muss man dann schon wieder ein bisschen gucken. Braucht man vielleicht auch gar nicht so viel. Das ist noch das, was ich da nochmal zusammenfassen wollte.
Das hast du sehr gut gemacht. Apropos hohe Verbrauchsraten. Sollen wir ganz kurz mein Training droppen oder machen wir das ein anderes Mal?
Ich weiß ja gar nicht, wann du deinen Vlog dazu fertig hast.
Nicht heute, sondern es dauert ein paar Tage.
Ja, dann würde ich sagen.
Ich kann ja ganz kurz reinrätschen. Ich habe heute mich definitiv zu stark belastet, experimentellerweise. Ich habe 30-30er gesammelt. Wie viele es am Ende wurden, das können wir dann im Vlog uns anschauen. Und da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen, warte.
Warte mal kurz.
4 Stunden, jetzt wie war das hier, der Flex mit Normalized Power, den setze ich nochmal, mit 270 Watt, weil natürlich logischerweise 4 Stunden 270 Watt Normalized, natürlich mit 30-30er Intensität du die höchsten Normalized-Werte bekommst, weil du die hohen Werte gewichtest. Aber was ich nochmal sagen wollte, und zwar entspannten Verbrauch von 558 bis 617 Gramm Kohlenhydraten.
Das ist solide.
Das ist solide. Man muss dazu sagen, diese Einschätzung
basiert auch auf einer NP.
Genau, basiert auf der NP, dadurch, dass wir sehr hohe, hohe Leistungswerte immer wieder hatten. Definitiv nicht aufgenommen. Das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Konnte ich auch gar nicht. Hab auf jeden Fall mit Speicher mitgenommen. Merke auch, dass ich jetzt wie hast du es beschrieben, dass der Temperatursensor am Fenster hängt?
Genau. Ich merke auch hier gerade im Podcast, dass mein Podcast-Kollege so langsam über Kreuz guckt. Und es gut ist, dass ich vielleicht heute diesmal den inhaltlichen Teil übernommen habe.
Also wir danken Lennart dafür. Und genau, was ich da gemacht habe, genau, das können wir gerne im nächsten, übernächsten Podcast besprechen und im Vlog uns anschauen. So, dann sind wir durch, oder?
That's it. Schaut euch an, was ihr da macht mit den Kohlenhydraten. Vergleicht einfach mal so ein bisschen die Verhältnisse.
Genau.
Und ich würde sagen,
schaut Lennarts Stufentest.
Schaut meinen Stufentest. Hit me up on Strava. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was dazu beitragen konnten, dass es ein klares Bild gibt. Und denkt dran, genug Carbs mitzunehmen, aber auch genug Flüssigkeit für die Carbs, dass sie wirken.
Machen wir so. Bei Fragen gerne melden und versuchen wir, bestmögliche Expertise rauszuhauen. So, Kudos an alle.
Ciao, ciao.